Wichtige Dorfversammlungen werden üblicherweise am Fuße eines großen Tamarindenbaumes in sanft wechselndem Licht des tropischen Sonnenunterganges abgehalten. Die Leute sitzen im warmen Sand. Im Dorf wird eine große Mahlzeit vorbereitet, die gemeinsam unter viel Gelächter eingenommen wird. Nach dem Abendessen steht der Dorfverantwortliche, den man um eine Erklärung gebeten hat, auf und antwortet:
Meine Herren, sehr geehrte Gäste, wir haben ein sehr schlechtes Jahr. Zwei Plagen sind über die Ernte hergefallen. Die Regenzeit ist immer noch nicht angebrochen und unsere Felder sind verbrannt. Eine unglaubliche Zahl von Ratten ist in unsere Felder eingefallen und sogar bis ins Dorf gelangt und hat unsere Kinder angegriffen. Um den Ratten beizukommen, habe ich sofort einen offiziellen Anti-Ratten-Wettbewerb mit Fallen und Knüppeln veranstaltet. Da das Gift, das wir bestellt haben, immer noch nicht angekommen ist, war auch der Wettbewerb, den wir mit Hilfe der Präfektur durchgeführt haben, sehr wichtig. Der beste Jäger erhält von mir persönlich ein Arbeitswerkzeug. Dieses Jahr waren auch viele Jugendliche krank oder müde. Zur Heilung hat ihnen der Mmasi, Medizinmann, manchmal verboten, am Dienstag oder am Freitag zu arbeiten. Denn ihr wisst, dass die Respektlosigkeit vor unseren Sitten und Traditionen oft Ursache der Krankheiten sind. Auch haben wir nur unsere Arme und eine Hacke pro Person. Und mit so wenig ist es schon schwierig genug, die vereinbarten Ziele zu erreichen. Wir müssen auch unsere Zebus ständig überwachen. Denn manchmal brechen sie aus und zerstören die Dämme, um zu trinken. Wir werden die Polizei um Hilfe bitten, denn Banditen treiben sich hier herum. Meine Herren, wir müssen uns organisieren, um das Dorf und die Herde gegen die Zebu-Diebe zu schützen und trotzdem weiter auf dem Feld arbeiten.
Der Westen Madagaskars
Madiro-Valo.
Der Westen ist die Region der Flüsse. Sie entspringen im Hochgebirge, münden im Kanal von Mosambike, graben Durchbrüche, brausen in Granitschluchten und breiten sich dann in den weiten, fruchtbaren Tälern im Westen aus, wo die Bauern, die gleichzeitig auch vom Fischfang leben, 2 Reisernten pro Jahr einbringen können. Betsiboka ist einer dieser Flüsse, bekannt durch seine Überschwemmungen und oft von Bauernpoeten besungen.
O Betsiboka, mächtig ist deine Kraft. Du bringst uns Fruchtbarkeit, du bringst uns Verderben.
Im Betsiboka-Tal wurde früher in intensiver Kultur Tabak, Luxusreis und Zuckerrohr angebaut. Es war der Ansatzpunkt für Entwicklungsprojekte, vor allem des Außenhandels. In diesem schönen Tal fließt ein launischer Fluss. Zwingt ganze Stämme von einem Ort zum anderen zu ziehen. Er führt Treibholz mit sich, tote Tiere, Schlamm und Sand und lädt alles dies schließlich in der Mündung von Mayunga ab. Der Hafen verschlammt und wird auf diese Weise für große Schiffe unbenutzbar. In diesem Tal gibt es hunderte von Dörfern, deren Häuser einander alle ähneln. Hütten aus großen, getrockneten Kokospalmenblättern im Schatten von Mango- oder Tamarindenbäumen. Unter der Decke hängen getrocknete oder mit Zimt- oder Brustbeerholz geräucherte Fische. Nahrung für die Regenzeit. Die Hütten stehen auf 4 Pfählen, um vor den Wassern der großen Monsunregen verschont zu bleiben.
Eines von diesen Dörfern heißt Madiro-Valo. Etwa 100 Kokoshütten, 2000 Einwohner, die gleichzeitig Bauern, Fischer und Viehzüchter sind. Um nach Madiro-Valo zu kommen, braucht es ein Kanu, einen Fährmann mit starken glänzenden Armen, der im Rhythmus seines leisen Gesanges stromaufwärts rudert. Ab und zu schlägt er mit seinem langen Ruderstock ins Wasser, um die Krokodile zu verjagen, oder er schlägt leicht auf den Kahn, um sich für die Dörfer, die am Flussufer versteckt sind, bemerkbar zu machen.
Das Dorf ist von 2 Nebenflüssen des Betsiboka umgeben. Während der Regenzeit, die im November beginnt, ist die Bevölkerung von Wasser umzingelt. Dieser Zustand dauert 6 Monate pro Jahr. So eingeschlossen beobachten die Einwohner ständig den Fluss und warten auf die Schiffe, die Nahrungsmittel bringen. Seit dem Abzug der Fremden wird der Flughafen nicht mehr benutzt.
Die Region von Madiro-Valo mit ihren 1000 Hektaren Brachland gilt heute als eine zukünftige Kornkammer der Insel. Ein staatliches Unternehmen wurde beauftragt, die Anstrengungen der Bauern zu koordinieren und die verlassenen Landstriche zu verwalten. Es gibt ungeheuer viel Arbeit. Seit 1972 hat sich viel geändert. Die Bauern von Madirovalo erlebten den Abzug der Fremden. Sie sahen, wie die großen bunten Maschinen rosteten und wie Unkraut das von den Fremden verlassene Land überwucherte. Sie beobachteten mit Unruhe das Hochgebirge, die Hauptstadt, von wo aus sich seit 1972 die Ereignisse überstürzten. Bürgerkrieg, Kriege unter den Volksstämmen, Revolution, Volksjustiz.
In Madirovalo heißen zwei Männer Chauffeur. Während der Ersten Republik lenkte Chauffeur 1 ein Wasserflugzeug für ein ausländisches Unternehmen. Chauffeur 2 war der einzige Mann, der den Traktor eines anderen verstaatlichen Unternehmens in den 80er Jahren fahren konnte. Diese Männer sind die zwei großen historischen Persönlichkeiten des Dorfes. Chauffeur 1 brachte mit seinem Wasserflugzeug die tropischen Produkte zum Hafen für die Transportgesellschaft. Einmal in der Woche machte er sich auf und bei seiner Rückkehr brachte er Artikel wie Regenschirme, Kleider, Wasserbecken, Thermosflaschen und so weiter mit. Dann entließ ihn das Unternehmen und benutzte nur mehr ein einfaches Motorboot. Er erinnert sich noch gut an die Zeit, als das Dorf wirklich lebte. Jetzt bebaut er ein Stück Land am Flussufer, jagt Kleinwild und fischt, um seine große Familie zu ernähren. Chauffeur 2 ist arbeitslos, weil das verstaatlichte Unternehmen, das ihn beschäftigte, in Konkurs ging. Er arbeitet wieder als Bauer. Auch er fischt und verbringt manchmal einen ganzen Tag im Schilf und wartet auf einen schlauen alten Karpfen. Er hat zwei Kinder. Beide wurden von einer alten Waisen entbunden, die traditionelle Handgriffe und sehr alte Methoden für die Geburt verwendet.
Karabrus, das Taxi im Urwald. Tara, Sotanare Waleu, Yara Nen Taro, Tunget Sarumena,
Diese drei Anekdoten brauchen keinen Kommentar und keine Schlussfolgerung, denn die Geschichte geht immer und überall weiter, für alle Kleinbauern des Hinterlandes in der dritten Welt. Es war einmal ein Bauernsohn, ein Kind, Anka Zumalazos, der plötzlich sein Dorf verließ. Er hatte einen harten Schädel. Seine Eltern gehorchte er nicht. Er wollte nicht auf dem Feld arbeiten. Er stahl ein Auto und zog in die Stadt und flüchtete in die Stadt. Man fand ihn nicht mehr. Sein Vater weinte um ihn. Seine Brüder und Schwestern weinten um ihn. Im Gefängnis Anyamanazina findet man die Kriminellen, die Drogensüchtigen und Verrückten. Landrema, kehr endlich nach Hause zurück. Geheilt von der Stadt, geheilt vom Wahnsinn. Sei willkommen, du, sei willkommen, Landrema. Wie er sich freut, der Freund, wie er sich freut, unser Freund. Landrema ist arm, ohne Geld, ohne Land. Er findet keine Arbeit. Er irrt im Dorf seiner Eltern umher. Sei willkommen, Landrema, sei willkommen. Wie traurig ist der Freund, wie traurig ist unser Freund. Landrema wird von seinem Dorf verabscheut. Man überwacht ihn, weil er im Gefängnis war. Man sucht oft Streit mit ihm. Als er tot war, hat man ihn fröhlich eingegraben, wie ein Tier, ohne Feierlichkeit, ohne Tränen, ohne Gefühle. Diese Geschichte ist noch immer die Geschichte von Landrema. Landrema, so heißt die Kriminalität, Landrema ist tot, es lebe sein Sohn. Landrema hat einen Sohn in der Stadt, der heißt Kriminalität. Kriminalität. Man nennt mich Jomaka. Alles, was ich tue, ich irre in den Straßen umher. Meine Mutter ist eine halb Wahnsinnige, sie ist Jomaka. Sie geistert in den Nächten und Straßen. Mein Vater ist nicht mehr da. Es scheint, er ist während des Streiks von 1972 gestorben. Der Sohn von Landrema, weise, zurückgelassen von einem Bauern. Seine Mutter hat ihn eines Nachts zur Welt gebracht, auf dem Markt an einem Freitag. Der Sohn von Landrema, ein kleiner Sklave ohne Wert, ein Krimineller ohne Namen, ohne Ausweispapiere, Jomaka. Er ist der Sohn des Volkes. Betrachtet ihn nicht als Tier. Er ist kein Raubtier. Habe keine Angst vor ihm. Es ist ein Mensch, der Sohn Landremas. Er hat kein Geld, um seinen Reis zu kaufen. Er wird zum Taschendieb. Er wird zum Einbrecher. Jomaka. Der Sohn Landremas. Er hat weder Vater noch Mutter. Die Straße ist seine Familie, Jomaka. Er ist der Sohn des Volkes. Betrachte ihn nicht als Tier. Er ist kein Raubtier. Habe keine Angst vor ihm. Es ist ein Mensch, der Sohn Landremas. Er ist der Sohn einer Hündin. Verpasst ihm einen Maulkorb. Übrigens, er rauft sich mit Hunden um einige Abfallreste. Man findet ihn nicht mehr, man findet ihn nicht mehr.
Landrema, das Lied von Mahaleo über die Landflucht oder besser auch gegen die Landflucht.
Alle allgemeinen Entwicklungsprojekte der Insel, alle großen Aktionen in ländlichen Gebieten hatten keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Denn die Mehrheit der Bauern lehnte spontan alle Neuerungen ab, misstrauten dem Fremden, dem Neuen, dem Modernen. Diese Masse von 85% der madagassischen Bevölkerung klammert sich an die Traditionen der Volksstämme, an die Vergangenheit, ans Paradies der Vorfahren.
In der Kolonialzeit herrschte das Gesetz des Stärkeren. Der Schwächere tat besser daran, den Kopf einzuziehen. Während der Ersten Republik von 1960 bis 1972 wurden große Urbanisierungsprojekte durchgeführt und gleichzeitig 2 Millionen Hektar Land intensiv bebaut zur Erzeugung von Luxus- und Exportprodukten, Gewürznelken, Kaffee, Vanille, Zuckerrohr. Dabei wurde die Mentalität der Bauern ganz einfach außer Acht gelassen. Dies verstärkte die Gegensätze zwischen Stadt und Land.
1975 wurde eine Agrarreform eingeleitet. Das Land wird aufgeteilt. Die Selbstversorgung der Insel ist jetzt die erste Priorität. Die fortschrittliche Regierung hat den Dialog mit der Basis begonnen. Jetzt tauchen überall Forderungskataloge aller ländlichen Bevölkerungsschichten auf, die seit Jahrhunderten auf diese Möglichkeit gewartet und viele Frustrationen aufgestaut haben. Für eine bescheidene Entwicklung auf der Basis von Mikroökonomie und Selbstverwaltung muss man die alten Strukturen der Dorfgemeinschaft wieder in Betracht ziehen und diese Gemeinschaften vielleicht mit einer Vereinigung von kompetenten Leuten, Studenten, Technikern, Ärzten und Intellektuellen in Verbindung setzen.
Dies ist in groben Zügen die Aufgabe, die sich die Demokratische Republik Madagaskar stellt. Sie hat den Weg einer harmonischen und friedlichen Entwicklung des madagassischen Volkes eingeschlagen. Das ist die dritte Folge von der Sendung Mahaleo aus Madagaskar. Eine Sendung, die gelesen worden ist von Heike und von Hannes. Der Text stammt von Bekoto, einer der Musiker von der Gruppe Mahaleo. Und der Text ist erschienen in dieser Publikation, in dieser vierteljährlichen Publikation Almanach für Ausreißer. Der Bekoto hat bei der Realisierung von dem Text folgende Unterlagen und Quellen verwendet. Afrikasie, Nummer 2003, Juli 83. Les Souverains de Madagascar, Edition Cartola. Das Buch erklärt die traditionellen Reflexe der madagassischen Bauern mit Hilfe von der Zeremonie der Vorfahren und der Trance. La question paysanne à Madagascar von Desjeux. Das ist eine promarxistische allgemeine Analyse von der Blockierung der Traditionen und spricht vor allem über Gegensätze zwischen der herrschenden Klasse und den Bauern. Am nächsten Sonntag möchten wir noch die letzte Folge von dieser Sendung Mahaleo aus Madagaskar vorstellen. Bei dieser Gelegenheit werden wir eine ganze Reihe von Liedern von Mahaleo mit Text vorstellen, die wir in den letzten drei Folgen noch nicht haben vorstellen können. Wir möchten aber auch reden über Madagaskar jetzt, 1984. Am nächsten Sonntag also ein paar aktuelle Bezüge herstellen. Madagaskar heute, die Schweiz und Europa. Thank you.
Sem tundra makani, wadin na da wola rosu,